sag mir, wer spielt den Schiedsrichter? Und wenn's nicht glauben kannst, dann schau mal zum Assistenten. Der hebt das Fan nicht drauf und soll nur sagen, was er heisst. Der heisst, du stehst abseits, du Wichser.
Das ist das Kurvengespräch, der Podcast rund um den FC Wolle und drumherum. Podcast FC Wolle, was das Ganze soll, wer wir sind, das klären wir gerade zu Beginn. Und auch zu Beginn möchte ich euch auch nicht vorenthalten, wer da mit mir alles im Studio ist. Rechts und an der Technik von uns haben wir den Oliver.
Hallo, hallo.
Und gegenüber von mir am Tisch sitzt der Sebastian.
Ja, zusammen.
Und meine Wenigkeit wäre der San Diego. Ja, wir haben uns vorgenommen, einen Versuch zu starten, einen Podcast rund um den FC Wolle zu machen. Podcasts, etwas, was in der Schweiz allgemein noch nicht so verbreitet ist, auch nicht in der Fußballlandschaft. Und dass wir jetzt ausgerechnet als Promotion-Ligist einen der ersten Podcasts fertig machen, ist halt so. Ob das jemand wird interessieren, sehen wir dann halt auch. Aber jo, schauen wir mal. Ich denke, wir fangen mal an, uns kurz vorzustellen, wer wir sind. Als nächstes erklären wir dann ganz klein, was das für ein Konzept soll haben, wie die Podcast-Folgen sollen aufgebaut werden sein, dass ihr ein bisschen sagt, was da auf euch zukommt. Aber fangen wir doch bei mir gegenüber an. Sebastian, wer bist du? Wie bist du zum FC Wolle gekommen? Und wieso hockst du jetzt hier am Mikrofon?
Ja, also ich bin Sebastian, man findet mich auf Twitter unter VNTNLLMC. Ich mache eben auch Rap unter dem Pseudonym FontanelleMC. Meine EP kommt bald, darum folgt mir am besten auf Twitter, dann verpasst ihr da nichts. Zum Fußball gekommen bin ich eigentlich mit dir zusammen über den Fanverantwortlichen, der jetzt leider nicht da ist, über den Benny Netz. Er hat uns angequatscht, eingeladen zu einem Fußballspiel auf Wiel. Und dann bin ich halt ein bisschen hängen geblieben. Und ja, seit 2 Jahren, bei der Teilzeit Fans 2,5 Jahre.
Ja, genau, wir haben. Also ich bin dabei, wir haben Benny Dazumal, glaube ich, am 2. Antirag-Göb Zara kennengelernt, wenn es mir recht ist.
Ja, voll.
Und hat er gefunden, zu Wolle sei es eigentlich noch ganz nett zum Fußball schauen. Man hätte sich das im Vorfeld kaum vorstellen, dass man im Wolle ganz nett Fußball schauen kann. Ist dann halt aber so gewesen. Tatsächlich. Und ja, eben seit 2,5 Jahren Teilzeitfan aktiv. Und weil wir, glaube ich, auch ein bisschen alle Anwesenden aus ein bisschen Radio-Vergangenheit haben, ist es dann auch nicht so absurd gewesen, wieder mal hinter dem Mikrofon zu hocken und über FC Wolle zu quatschen. Vor allem, weil ich wahrscheinlich zwar als Einziger da auch viele Podcasts höre und gefunden habe, wir machen jetzt das einfach mal. Und bei dir, Oliver?
Also,
wer bist du?
Ich bin so ein Typ, ich hocke da so ein bisschen an der Technik und so. Und ja, wie ich zum FC Wolle komme, das ist eigentlich eine straube Geschichte. So, ich habe mich eigentlich schon immer für Fußball interessiert, bin daran interessiert, regelmäßig Fußball zu schauen. Aber ich habe keinen Verein gehabt, ich habe keinen Verein gefunden. Und dann bin ich halt mal zum FC Wolle als Auswärtsserber. Das erste Spiel von der Saison vor, keine Ahnung, 3 Jahren oder so. Ich habe den Überblick verloren. Mit einem Kollegen aus der Klasse, der die Gruppe GS14 gegründet hat. Und dort sind wir die Wege noch ziemlich assi reingekommen. So. Es hat dann noch ein paar komische Leute dabei gehabt. Da bin ich eine Weile lang nicht mehr gegangen. Und dann eigentlich mit euch wie so dort wieder hängen geblieben. Weil ihr halt eine coolere Menschen gewesen sind und jetzt haben wir jetzt so ein bisschen unseren Impact gehabt und das ist eigentlich jetzt easy so. Und ja, eben Radio-Vergangenheit, ich mache da Technik und ja, Podcast bietet sich an.
Also wenn irgendetwas an der Qualität mies wird sein, können wir einfach dir die Schuld geben, das ist schon mal eine saubere Sache. Um vielleicht allgemein unsere Fußballkompetenz noch ein bisschen einzuordnen, hat man jetzt ein bisschen rausgehört, dass wir jetzt seit jetzt mal 2,5 Jahren regelmäßig zu Wolle gehen. Das heisst, dass wir wahrscheinlich auch über die ganze Geschichte von Wolle nicht allzu viel Bescheid wissen. Wir können nicht gross über die legendären Aufstiegsspiele reden, über die Atmosphäre von der Paul-Walser-Stiftung. Da sind wir schlichtweg einfach überfragt, weil wir es nicht miterlebt haben. Man muss ja auch sagen, dass wir alle zusammen vielleicht nicht so die typische Fußballkarriere gemacht haben, wo so ein bisschen viele Jugendliche vielleicht machen, die in diesem Fußballbusiness hängen bleiben. Also wir sind nicht irgendwie mit 13 schon in Fußballkurven mit Ultrakontext gross geworden, sondern haben uns doch ein bisschen in anderen Bereichen auch engagiert. dementsprechend haben wir vielleicht auch alle zusammen einen anderen Blickwinkel als der 0815 Fußballbesucher oder Besucherin. Das, um vielleicht auch einfach unsere Meinung ein bisschen einzuordnen, dass wir, glaube ich, niemand von uns behauptet, dass wir ein allgemein riesiges Fußballwissen hätten. Aber hindert uns nicht daran, über Fußball zu reden, möchte ich alle anderen auch. Zum Konzept von dem ganzen Podcast, das soll eigentlich künftig so aussehen, dass es ein bisschen zwei Teile aufgeteilt ist. Ein erster Teil soll halt rund um FC Wolle gehen, über aktuelles Geschehen, was gerade passiert, was vielleicht auch um sportliche herum geht, irgendwelche Themen sind, die relevant sind. Und dann soll es aber auch immer einen zweiten Teil geben, der ein bisschen von Wolle losgelöst soll sein, wo es im weitesten Sinn so ein bisschen um Fußball, Fußballkultur, Politik soll gehen. Da werden wir sehen, was für Themen es gibt. Aber sicher auch das Ziel, dass das den ganzen Podcast auch für Leute interessant machen, die jetzt nicht unbedingt regelmässig in der Matte gehen oder jetzt halt wissen, was jetzt da, keine Ahnung, Wolle gegen Cham gemacht hat am letzten Wochenende in der dritten Runde von der Promotion League. Darum ist das ein bisschen die Idee. Wir werden auch jetzt in der ersten Testsendung, die wir machen, schon einen Gast haben für den zweiten Bereich. Der Thierry von der Sport the Bridge, von einem Verein, kommt zu uns. Was das Ganze auf sich hat, das erfahrt ihr dann in gefühlten, keine Ahnung, zwei Stunden, wenn wir den ersten Teil hinter uns haben.
Mindestens.
Mindestens. aber auch das wird kommen. Jetzt zum Anfang wollen wir wahrscheinlich noch einen kleinen Rückblick machen auf die letzte Saison, vor allem auf die letzte Rückrunde. Man kann vielleicht jetzt noch sagen, jetzt, wo wir aufnehmen, ist der 17. Juni. Also wir sind schon gut in der Sommerpause drin. Die Vorbereitung für die nächste Saison fängt schon langsam an. Aber wir wollen jetzt doch zurückschauen, vor allem, weil es ja im letzten Winter die Entscheidung gab vom Präsidium, dass man sich aus dem Profifußball zurückzieht und dann ab der nächsten Saison nicht mehr in der Challenge League wird spielen. Oliver, wie hast du die Entscheidung aufgenommen?
Hey, zuerst mal hat es mich nicht sonderlich überrascht. Es hat mich vielleicht überrascht, dass es genau der FC Wolle genommen hat. Aber ich sage mal so, wenn man sich die Challenge League anschaut über die letzten 6-7 Jahre oder so ein bisschen Geschichte vergegenwärtigt, ist es nicht sonderlich überraschend, dass jetzt ein Verein aus nicht sportlichen Gründen absteigt. Gut, das ist jetzt bei uns passiert, aber ich behaupte, das ist mehr so zurückzuführen auf die fehlende Motivation, weil es halt echt um nichts mehr gegangen ist. Ich habe es grundsätzlich eigentlich begrüßt, weil mir ist dann nicht so im letzten Moment noch irgendwie so mit Konkurs und jetzt müssen wir da mal schauen, sondern es war so wie ein geordneter Rückzug gewesen und das habe ich eigentlich schon begrüßt, so dass man das so macht und das halt auch so ein bisschen längerfristig irgendwie sieht, dass das jetzt einfach die bessere Entscheidung gewesen ist, auch aus sportlicher, finanzieller, was auch immer Sicht so.
Ich habe es auch gut gefunden von Anfang an. Der FC Wolle hat einige Probleme, viele sind auch strukturell irgendwie. Und ein Abstieg bedeutet auch immer auf eine Art einen Neustart. Kommt auch darauf an, wie radikal der Neustart ist. Jetzt in der Promotion League ist es nicht so krass, wie wenn wir jetzt in der 5. Liga würden neu starten. Aber gleich gibt das irgendwie die Chance auf Veränderung und vieles wird anders und bietet auch die Chance auf Partizipation.
Das ist ja so ein Thema, das dann recht lange im Raum war, nachdem bekannt geworden ist, dass man sich aus der Challenge League zurückzieht. Es war unklar, wo es dann weiter wird gehen, zuerst darauf. Da war halt alles Mögliche diskutiert, von Promotion League bis eben Neuanfang in der 5. Liga, mehr oder weniger. Es ist jetzt herausgekommen, dass man in der Promotion League, also in der dritthöchsten Schweizer Liga, in der Liga unter der Challenge League, weitermachen will. Ist denn das jetzt ein sinnvoller Entscheid?
Ja, für die Juniorinnen und Junioren tendenziell schon, weil die haben eine coole Perspektive, bei einem Team in der höchsten Amateurliga zu spielen. Das ist schon irgendwie nett, wenn man das als Ziel kann haben. Ja, für die macht das sicher Sinn, für die ist das cool, für alle anderen, die auch gerne irgendwie Fußball auf einem einigermaßen sportlichen Niveau wollen schauen, ist das auch cool.
Es klingt aber nach einem Aber.
Ja, ich persönlich hätte es glaube schon cooler gefunden, wenn man ein bisschen weiter oben wäre, aber ich kann auch noch mit anderen Amateurfußball schauen. Also noch schlechter Amateurfußball.
Wenn man muss sehen, der FC Wohl hat immer noch eine zweite Mannschaft, die man verfolgen
kann. Ich glaube einfach, noch weiter runterzugehen, wäre halt schon eben für die ganze Vereinsstruktur, wenn man es wirklich auch mit Junior anschaut, halt schon ein ziemlicher gefühlter Todesstoss gewesen, wenn man dann irgendwie noch weiter anfängt und dann ist man wirklich einfach einer von x beliebigen Vereinen, wo es im Argau Dutzende gibt. Sich dann dort irgendwie zu festigen, weiß ich nicht. Wäre, glaube ich, nicht einfach geworden. Und ja, Promotion League wird auch nicht ohne sein, das ist sicher. Jetzt ist halt einfach die Frage, werden wir denn das irgendwie sportlich wie wirtschaftlich gut können, längerfristig aufgreifen?
Ja, Todesstoss finde ich jetzt ein Herzwort. Ich glaube, ein Neustart ganz tief unten hat vielleicht auch die ganze Fußballleidenschaft können neu entfachen. Dass man halt irgendwie die Möglichkeit gehabt hätte, zum Aufsteigen, zum kleineren Erfolg feiern, was dann wiederum auch irgendwie zu einer Euphorie hätte können führen im Dorf, was dann auch zur Folge können hätte haben, dass die FC Wolle besser verankert wäre im Dorf.
Ja, aber glaube, da sehe ich als Problem, dass ich das einfach nicht so easy einfach finde, dann einfach die Ligen aufzusteigen.
Ja, nein, so dann halt das Projekt über die nächsten paar Dutzend Jahre gewesen, so, aber...
Genau, wenn du so ein Projekt hast, dann fällt dir wirklich halt die Juniorabteilung, wie sie jetzt, dann hast du mal über die längerfristig hinweg. Sprich, du bist wirklich halt noch ein Verein, wie auch Villemergen ist, wie Bremgarten ist. Sprich, du hast ja die gleiche Ausgangslage. Sprich, wer sagt dir, dass du denn jemals wieder über die zweite Liga hinauskommst? Und dann schaffst du auch keinen Verein zu entfachen, wenn du dann halt wirklich nur noch zweite Liga spielst.
Vielleicht gibt es da irgendwie so mega traditionsbewusste Wolle-Fans, die jetzt einfach ihren ganzen Stutz in den Verein einpumpen und dann finden so, ja, wir pushen euch wieder rauf. Ob das die Lösung ist, ich weiß es nicht, aber ich finde das durchaus denkbar, wenn es halt so traditionsaffine Menschen gibt und man einen Verein hat, der halt doch mal hochklassig, so verhältnismäßig hochklassig gespielt hat.
Ja, aber auch das ist doch die Chance von mir gesehen viel grösser, wenn die finden, sagen wir mal, ein krasses Beispiel, wir sind jetzt in die 5. Liga abgegangen, sie finden, boah, hey, jetzt machen wir da wirklich einen Schnitt. Wir haben jetzt die letzten x Jahre wollen begleitet, von Liga 1 bis in die Challenge League. Wir haben da viel mitgemacht. Wir beenden jetzt dieses Kapitel für auch Gönner oder was auch immer hingegen, wenn wir noch schaffen, zumindest Promotion League oder Erste Liga, in einer Liga mit Relevanz mitspielen, sich vielleicht dort eher noch weiter engagiert.
Inwiefern ist in der Schweiz Promotion Liga eine Liga mit Relevanz?
Ja, gut. Da kann man über die ganze Schweizer Fußballregel von Liga mit Relevanz. Das ist schon so. Aber schon nur, dass es die Möglichkeit ist, noch im Schweizer Cup zu spielen und du hast so eine nationale Liga. Klar hat sie keine gesellschaftliche Relevanz, aber das hat Challenge League schon nicht. Aber es ist ja doch noch etwas anderes als halt so eine Fünftliga-Truppe, wo wir selbst mehrere wahrscheinlich könnten, zumindest als Ersatzspieler im Kader sein. Also,
genau, das wäre halt eben unsere Chance gewesen auf eine aktive Fußballkarriere.
Ja, gut. Ich weiß nicht, ob ich die anstrebe.
Ja, wir könnten einmal noch Schiris werden, also alles easy.
Ja, über das geht es dann vielleicht in einem halben Jahr mal. Mal schauen.
Bevor wir jetzt allzu fest in die Promotion League vorwärts schauen, möchte ich eigentlich doch ein bisschen zurückschauen. Vor allem eben im Winter ist der, also in der Winterpause ist die Entscheidung gekommen, dass man zurückzieht. Aber dann ist dann die ganze Rückrunde angestanden, sprich 18 Spiele, wo es eigentlich für alle, außer um Xamax und Servet, um dem Zeitpunkt noch Aufstieg gespielt hat, eigentlich nicht mehr gegangen ist. Ja, wie hat er die tolle Rückrunde 17-18 erlebt? Highlights, Lowlights?
So, ich habe... Wir haben einen Rekord gebrochen, also ich finde das schon nice. Wir haben 14... Nein, wie viele sind es gewesen? Mir helfen, wenn ich jetzt so Müll laber, aber irgendwie... Ich habe 26 Spiele in Folge nicht gewonnen. Also auch schon seit der Vorrunde nicht oder seit der Herrunde nicht. Und ich finde das eigentlich schon noch cool, dass man das von sich behaupten kann. Und ja, das war mega cool gewesen. Jedes Wochenende einfach eh noch hingehen, brutal steil zu gehen, auf das kommen wir später vielleicht auch noch. Und echt zu wissen, dass man jetzt den Match eh schon verliert und das eh um nichts mehr geht. Also, das habe ich eigentlich schon noch witzig gefunden.
Ja, ich sehe gerade, du hast da Statistiken ausgepackt. Was wolltest du euch mitteilen?
Nein, man hat jetzt gerade eigentlich angesprochen, die Spiele ohne Sieg. Man kann ja mal zurückfragen, Wolle hat in der ganzen Saison 3 Spiele gewonnen. Da kommen wir Dino auf die Reihe. Es war ein Auswärtsspiel und zwei Heimspiele.
Winti auswärts haben wir gewonnen, das erste Saisonspiel.
Genau, das war der allereinzige Auswärtssieg im allerersten Saisonspiel. Das 3-1 in Winterthur. Einer hat auswärts nur noch 3 Unentschieden gegeben und den Rest hat man halt verloren. Und da hat es noch 2 Heimsiege gegeben.
Es geht aus.
Korrekt, das war in der 8. Runde, das 1-0. Und 2 Runden später hat es auch noch einen Sieg gegeben.
Du fragst mich Sachen.
3-2 gegen Winterthur.
Ah ja, stimmt. Das war ein geiles Spiel. Das hat richtig Spass gemacht.
Das war ein super Spiel, korrekt. Da hat man noch den Flammener Penalty gehalten und so.
Das ja, ist das sicher eins von diesen Spielen, die Flammener Penalty
gehalten. Aber schon nur, dass Wolle 2-mal gegen Winter gewonnen hat, zeigt einfach auch, was Winterthur für Probleme hat. Das sollen die aber unter sich klären.
Ganz liebe Grüße auf Winterthur.
Ganz liebe Grüße. Genau, und das 3-2 in Winterthur in der 10. Runde war halt wirklich der allerletzte Sieg gewesen. Nachher konnten wir bis zum Schluss keinen weiteren Erfolg einführen. Jo, ob man das als Highlight verbuchen kann, dass man den Rekord geschlagen hat, weiss ich nicht. Also für mich ist der habe ich den grossen Vorteil gegenüber jetzt von Mannschaften wie Wiel, Winterthur oder Chiasso gesehen. Bei dieser Rückrunde. Für uns war es halt so ein wirklich eine Abschiedstour. Wir haben alles noch mal mitnehmen. Es war gefühlt das letzte Mal auf Genf fahren und so weiter. Das letzte Mal das Heimderby und bla bla bla. Wir haben zumindest so ein bisschen das Abschiedsding können haben und ein bisschen das mitnehmen. Aber bei allen anderen ist es ja wirklich einfach 18 Spiele um gar nichts mehr gegangen. Also dort, sich dann dort noch zu motivieren, ich weiß ja nicht.
Ja, dementsprechend war auch der Zuschauerschnitt von vielen Clubs in der Rückrunde, oder?
Boah, weiss ich nicht.
Wir wollen als Extrembeispiel für die Entwicklung so. Also, da habe ich ja schon beim FC Wettigen oder so da mehr Leute auf der Tribüne gesehen. Und das ist peinlich. peinlich nicht, aber verständlich. Ich meine, es ist wirklich das Gefühl, die Mannschaft oder ein Team ist irgendwie um nichts mehr gegangen. Nicht mal darum, irgendwie so einen guten Eindruck zu machen, dass man vielleicht einen guten Vertrag bekommt.
Das sehe ich einfach nicht so. Ich finde, es hat relativ viele gute Wollenspiele gegeben. Wo man einfach vertadelt hat. Man ist am Schluss zu offensiv gegangen, hat dann seine 2-3 Kontergoal in der letzten Minute gegeben. Aber ich finde, es hat ein paar Spiele gegeben, die sich bei weitem nicht schlecht geschlagen haben.
Ja, es hat schon auch einige Unentschieden gegeben. So. Aber ich hatte immer so das Gefühl, es fehlt irgendwie so die letzte Entschlossenheit. Also, sie haben es schon gut gemacht. Man merkt, das sind Fußballspieler, die irgendwie jede Woche trainieren, aber von denen erwarte ich auch nichts anderes, als die irgendwie gut ansehnlichen Fußballspieler. Genauso wie ich von einem Bauarbeiter irgendwie erwarte, dass er seinen Job halt irgendwie gut macht. So. Aber ich habe es gleich gefunden, so, ja, okay, man hätte jetzt schon. Oder sie könnten eigentlich mehr, wie sie jetzt in der Rückrunde gezeigt haben. Definitiv.
Aber wieso, also wegen Entschlossenheit, wieso haben sie vor allem immer so in den letzten 20, 15 Minuten nochmal alles geben können? Also wenn das nicht noch zeugt von Ehrgeiz und Entschlossenheit, sich dort nochmal alles nach vorne zu werfen. Für mich ist halt hinten hat man einfach unendlich zu viel Goal bekommen. Und hat man nicht so viel Goal bekommen, hat man auch mal ein Sieg gewonnen, ein Spiel gewonnen oder ein Unentschieden mitgehalten. Und wäre dann halt nicht einfach so katastrophal am Schluss irgendwie halt geendet. Aber wie einfach dann halt das auch mental ist aus Spieler, eben nach, keine Ahnung, 20 Spielen ohne Sieg, du weißt irgendwie, die Verein steigt eh ab. Jo.
Kann man nicht erst dann wirklich befreit aufspielen?
Ja, wenn du nicht einen Vertrag für die nächste Saison hast, dann vielleicht schon, aber wenn du vielleicht auch weißt, da hängt dann halt auch daran, vor allem aus jungen Spielern, ist dann vielleicht nicht klar, dass du weiterhin kannst Challenge League spielen und so. Ich weiß es nicht. Klar könnte man schon sagen, hey, es geht um nichts. Und darum glaube ich, heisst ja am Schluss auch dann immer so die letzten 20 Minuten, come on, jetzt machen wir wirklich so ein bisschen das alles oder nichts. Weil ich glaube, so hat man da ein bisschen strategischer gespielt und eher einmal gefunden, jetzt geben wir uns mit dem Unentschieden zufrieden. Hat man vielleicht auch mal einen Punkt mitgehalten. Aber ich glaube, es ist dann wirklich auch mal darum gegangen, wir, vor allem eben nach x Spiel ohne Sieg, wir wollen jetzt einfach noch ein Spiel gewonnen und hätten halt einfach wahrscheinlich dann schon einfach so, come on, was können wir noch verlieren, entweder gönnen wir jetzt oder wir verlieren halt wieder. Mag schon sein. Da auch noch eigentlich eine ganz lustige Statistik habe ich ein bisschen rausgesucht, vor allem so Goal pro Spiel und gegen Goal pro Spiel, vor allem mit über die ganze Saison und der Rückrunde. Und dort sehen wir eben, finde ich, auch so ein bisschen das krasse Problem. Über die ganze Saison hat Wolle 1,13 Goal pro Spiel gemacht. Das ist jetzt kein berauschender Schnitt, Aber finde ich aber weiterhin jetzt nicht kein schlechter Schnitt. Also man sieht, Wolle hat 41 Goal gemacht. Die Teams Oberwolle wie Winter durch Jassowil sind bei 45, 42, 40. Sprich, die sind, haben nicht massgebend viel mehr Goal gemacht, aber haben doch irgendwie doppelt so viele Punkte. Sprich, nach vorne ist das gar nicht schlecht gewesen. Auch in der Rückrunde haben wir nach wie vor 1,05 Goal pro Spiel gemacht. Also unwesentlich weniger als die ganze Saison. Sprich, nach vorne ist man gar nicht so schlecht gewesen. Das Problem ist, wenn man den Gegengoal anschaut, wo man einfach über die ganze Saison 2,58 Gegengoal bekommen hat, also 2,5 Goal pro Spiel, was dann halt schon ein sehr schlechter Schnitt ist. Und in der Rückrunde ist der Schnitt sogar bei 2,88, also fast 3 Goal bekommen pro Spiel. Und das ist ja dann so ein bisschen das, wo man insgesamt mit 93 Gegengoal in 36 Spielen geendet hat. Was vielleicht auch ein Rekord ist, man weiß es nicht.
Ja, ich glaube, es hat einerseits sicher damit zu tun, dass man halt häufig in Konter reingelaufen ist. Aber ich glaube halt nicht nur. Ich glaube auch, der Flamur hat häufiger gepatzert als auch schon. Verteidigung war doch auch zwischendurch ein bisschen löcherig gewesen. Es hat auch ein paar Absenzen gegeben, die ein bisschen schwerwiegender gewesen sind.
Ja, also die Verteidigung zwischendurch ein bisschen löcherig halte ich für eine starke Untertreibung. So. Also, zum Teil sind die dort wirklich einfach durchspaziert, als wären die Gegner im Kifu.
Ja, auch mit meinem bescheinigen sportlichen Fachwissen würde ich schon ein bisschen sagen, wenn man schon von jemandem zuschreiben, dann der Verteidigung. Aber das war wahrscheinlich auch ein bisschen zu kurz gegriffen, das Ganze. Aber man muss nicht sagen, bei fast 2,5 bis 3 Goal pro Spiel, jo, das ist nicht eindeutig zu viel. Wir haben jetzt den zweitletzten geschaut, Winterthur, die sind gerade auf 60 Gegentreffer gekommen. Ja, das ist dann doch einiges weniger. Aber eben so, schon nur wegen diesen Goal pro Spiel, die über 1 Goal pro Spiel zu machen, das finde ich schon, ist für mich das Zeichen, dass man doch ein bisschen noch engagiert war. Also das finde ich nicht so schlecht gewesen. Aber ja. Ja, Rückrunde jetzt abseits vom Sportlichen.
Ja. Ich war noch nie so viele Wochen am Stück betrunken gewesen. Noch nie.
Dito, gehen wir genau gleich scheiß Gratis-Bier haben.
Ja, aber das einzelne Gratis-Bier macht einen noch betrunken, muss man sagen.
Ja, aber häufig sind es ja mehr als nur ein einzelnes Gratis-Bier gewesen, sondern irgendwie die Clubs haben das Gefühl gehabt, man kann mit da irgendwie halt mit einem 20er Mob oder so, und dabei sind wir nur das Fünfte gewesen. Und dann muss man halt vielleicht ein zweites Bier trinken, weil man will ja keins wegschmeißen. Und all die Leute, die mitfahren, die halt auch kein Bier trinken. Ja, es sind immer genug Bier rum gewesen, also fast immer.
Fast immer. Zu dieser ganzen Biergeschichte, der letzten Runde-Geschichte, das wird auch ein Teil von der zweiten Runde sein, was sich da damit auf sich hat.
Ja, und sonst war es mir auch cool gewesen. Wir haben, wie schon gesagt, so ein bisschen eine Abschiedstour gemacht, Spruchbänder sind gezeigt worden, man hat sich überall auswärts bedankt, bis auf Giasso, wo man das Spruchband leider vergessen hat. Das haben wir dafür eine schöne Choreo gemacht. Und ist mit einem rechten Mob auf Giasso gekommen. Das war schon auch sicher schön für die heimischen Fans dort. Ja, coole Abschiedstour mit schönen Spruchbändern.
Ja, was man vielleicht angesprochen hat, kann ich noch kurz erwähnen. Es hat noch doch schlussendlich 3 Choreos in der Rückrunde gegeben, wenn es mir recht ist.
Ja.
Was hat so ein Thema, Choreos, bei uns immer ist, wenn man halt eine Kurve hat, vielleicht die, die den FC Wolle nicht kennen oder die Fankurve auf uns nicht kennen. Ja, in einem durchschnittlichen Heimspiel sind wir zwischen 5 und 15 Leute vielleicht in der Kurve. So Handgelenk mal Pi, würde ich sagen. Und das ist auch, wenn man motiviert ist, halt irgendwie etwas Optisches zu machen in der Kurve, halt immer sehr schwierig, was kann man mit 10, 15 Leuten von einem Choreo machen, wo irgendwie etwas hergeht. Das ist nicht immer ganz einfach, wenn man nicht jedes Mal den Blockfahne zeigen will. Aber doch hat es 3 Choreos gegeben, die können wir kurz durchgehen. Die erste war im Derby gegen Aarau. Ist das richtig?
Ja.
Was haben wir dort gemacht?
Ja, ist das mit dem Adler gewesen?
Korrekt.
Ah, oh, genau. Das war eine witzige Geschichte gewesen. Wir hatten so ein Banner vorne gehabt, wo irgendetwas etwas drauf gestanden ist, wegen «Heute lasst ihr mal federn». Und das war hinterher also ein Adler gewesen. Mit Feder gebracht und dann hat man jetzt so den vorderen Adler sozusagen weggezogen. Es hat Federn geregnet und nachher war nur noch so ein Adler-Skelett dort gewesen. Und das ist dann, glaube ich, auch die ganze erste Halbzeit so hängen geblieben. Also jetzt so das Backdrop sozusagen, aber so das Banner vorne, das ist weggekommen.
Ja, man hatte leichte Glauben gehabt, vielleicht tatsächlich noch ein Heimderby zu erringen gegen Ara, was man halt nie geschafft hat. Man hat ein einziges Derby auswärts im Brücklifeld mal gewonnen. Und ich hatte es einfach schön gefunden, das letzte, also das Heimderby noch zu gewinnen, weil wir jetzt einfach ewig lang hätten können sagen, wir sind Derby-Sieger, wir sind in der Liga weiter unten, wir spielen wahrscheinlich jahrelang nie mehr gegen Aarau, dann hätte man sich einfach jahrelang können Derby-Sieger nennen können. Wäre noch nicht gewesen, hätte
man... ich sage nächstes Jahr im Cup.
Nein, ich hoffe, es wird etwas lustiger als Aarau.
Ja, ich auch.
Ja, hat halt auch die Choreo leider nicht geholfen. Dann haben wir etwas gemacht zum letzten Heimspiel gegen Schaffhausen.
Was haben wir dort gemacht?
Du hast viel gemalt, du solltest
genau,
es wissen.
Ja, ich habe viel gemalt, ja. Ja, das FC Wolle-Logo. Das FC Wolle-Logo haben wir aufgezogen.
Wie hat denn das ausgesehen?
Ja, wer weiß, wie das FC Wolle-Logo aussieht, kann sich das
Hast du das pantomimisch dargestellt oder ist das mit Rauch und Feuerwerken Himmel projiziert worden?
Ja, nein, ich habe ein bisschen Stoff zusammengenäht, dort den oberen Teil vom FC Wolle-Logo drauf gemalt, sprich auch FC Wollen, links weiß, rechts blau. ja, und das dann halt irgendwie aufgezogen.
Also hinter unserer Holztribüne.
Genau, hinter unserer Holztribüne aufgezogen, auf eine Höhe von 3 Meter über uns sozusagen. Wir auf der Holztribüne hatten blaue und weiße Fähnchen und weiter vorne, sozusagen über unsere Zaunfahnen, ist dann der untere Teil vom FC Wolle-Logo, der Stern, plus das Geburtsjahr.
Genau, und dann hat es eigentlich ein Wappen über die ganze Tribüne gegeben. Finde ich jetzt sehr, sehr, sehr nett ausgesehen, kann man sagen.
Das war gut gemalt. Das
war super gemalt. Auch wenn das nicht das blaue Farbe ist, ein bisschen, naja.
Ja, schön eins gemischt habe ich. Stundenlang Farbe mischt.
Und dann haben wir uns nicht lumpen lassen, in Chiasso noch etwas zu machen. Zu Chiasso kann man vielleicht noch sagen, da haben wir eh so ein bisschen gewagten Versuch gemacht. Wir haben zuerst mal einen Aufruf gemacht, mit einem Gar ins Tessin zu fahren. Was ja, wir nicht recht gewusst haben, ob wir da wirklich auch genug Leute werden finden, die mit uns so verrückt sind, das zu machen. Das Spiel war zudem noch am Pfingstmäntig. Das heisst, aus dem Tessin am Pfingstmäntig zurückzufahren, ist halt auch so ein bisschen gelinde suboptimal. Schlussendlich sind doch, glaube ich, irgendwie knapp über 30 Leute oder um die 30 Leute, um das zusammenzukommen, sodass wir den Gar können machen können. Sodass wir kurz vor Mittag von Wolle ins Tessin aber sind. Was im Großen und Ganzen sehr eine lustige, spaßige Fahrt war. Und dann dort haben wir zum Einlaufen der Mannschaft noch ein Choreo gemacht, wo vorne ein sehr langes Transparent über den Zaun gegangen ist, wo in der Mitte ein Wappen war, links weiß, rechts blauer Stoff, der gestanden ist. Puh, wer bekommt es noch auf die Reihe? Gefühlt etwa so etwas wie nach 16 Jahren ist es Zeit zum Abschied nehmen. Um dann
in der neuen Liga alles zu geben.
Genau, ja. Natürlich ein sehr durchdachter Reim. Und wir sind dann hinten dran auch wieder mit blau-weißen Fahnen passend zum Banner gestanden. Auch das finde ich ganz nett ausgesehen. Wer eh so ein bisschen interessiert ist, wie das bei uns optisch aussieht, dann sei empfehlen, das mal online zu machen. Auf der Facebook-Seite von Teilzeit-Fans gibt es ein Video von Teil von Rückrundenspiel, wo man so ein bisschen sieht, was wir machen. Und auch auf der Webseite teilzeitfans.ch gibt es eine Bildergalerie von den letzten zwei Saisons, um unseren Podcast noch auch visuell ein bisschen zu unterstützen, kann man dort mal ein bisschen umschauen, was wir so machen. Jo, und nach Chiasso ist dann fertig gewesen und ist abgehakt, oder? Oder muss man noch etwas über Challenge League loswerden, dass es einfach nach wie vor ein Schwachsinn ist, aber irgendwie doch keine sinnvollere Lösung gibt für die ganze scheisse Liga. Ob den Parage nächstes Jahr noch auf alles besser macht, vielleicht kann sich Aro jetzt wieder ein bisschen Hoffnung machen können auf die Steigen, dass es einige gönnt. Aber sonst ist man glaube ich schon froh, dass man wieder weg ist.
Ja.
Man hat viermal im Jahr die gleiche komische Mannschaft.
Ja, das ist das Coole an der Promotion League, dass man dort ja, vielleicht wisst ihr das, wenn ihr euch für so etwas interessiert, dass man dort nur zweimal gegen das gleiche Team spielt, so wie das halt zum Beispiel in Deutschland läuft, während man in der Challenge League ja viermal in der Saison gegen das gleiche Team spielt, was dann schon ziemlich ankotzend ist so mit der Zeit. Es wertet einfach den Spieltag als solcher mega ab.
Das ist einfach langweilig, einfach langweilig.
Ja, ja, aber eben, eine sinnvolle, gute Lösung zu präsentieren, pah.
Hypercube hat doch eine gehabt,
nicht? Nein, ich weiss nicht. Wenn es in so einem K.O.-Modus geht und man spielt noch dreimal gegeneinander und dann gibt es Gloppensprint, keine Ahnung, ob das irgendwie alles sinnvoll
wäre. Das ist aber geil, wenn du während der Saison musst du noch das Reglement vornehmen und nachlesen, was passiert, wenn wir jetzt sind. Und sowieso
ja, dann verfolgt doch irgendwie die zweite schwedische Liga oder so etwas.
Fange vielleicht an.
Gut. Ja, also komm, machen wir einen Blick zu den Promotion Leagues. Zumindest ganz schüch. Ich denke, wir werden das in der nächsten Folge, wenn es in der nächsten Folge geht, ein bisschen intensiver machen, wenn wir auch ein bisschen gestartet sind. Aber wir können schon mal schauen, was erwartet uns nächstes Jahr. Wie schon angetönt, Promotion League 16 Teams, wir spielen eine Vor- und Rückrunde gegeneinander. Unsere Gegner ist so, also aufgestiegen und wollen ersetzen in der Challenge League durch den SC Kriens. Und nachher, wir kommen runter, Gegner werden das sein, ich lese das jetzt in der Reihenfolge der Tabellen runter, die beendet worden ist, der FC Stade Nyonnais, Yverdon Sports, der FC Basel 2, FC Zürich 2, FC Stade Lausanne-Uschi, FC Könitz, SC Brühl, FC Breiterein, SIA 2, der SC Cham, SC IF Juventus, FC Baua und La Chotfa. BSC Old Boys, die haben sich zurückgezogen, die FC United Zürich sind abgestiegen, aufgestiegen aus der ersten Liga ist HC Bellinzona und der FC Münsingen. Was verspricht uns die Saison?
Ja, neue Grounds.
Es klingt nach sehr viel langen, mühsamen Auswärtsfahrt ins Welschen und ins Tessin.
Ist das sie nur mit Bellinzona?
Ja,
und ein Tessiner Vertreter finde ich schon cool pro Liga.
Ja, nein, das ist definitiv easy. Ich habe einfach so gehofft, dass das irgendwie so ein bisschen... Also ich muss sagen, ich bin immer ein Befürworter davon, dass man halt noch weiter runtergeht und man dann vielleicht in so die zweite Liga Inter nur so lokal halt spielt und dann vielleicht eine halbe Stunde auswärts fährt oder so, weil ich halt durchaus ein fauler Mensch bin. Und ja, jetzt sind es doch noch einige Fahrten, die weiter weg sind und zwar so wirklich auf Dörfer, wo ich bis gestern nicht mal gewusst habe, dass sie existieren oder so.
Ha, come on.
So wie Wolle. Scheiß Wolle.
Das hast du nicht gekannt. La Chotfa.
Ja. Breiterein. Aber La Chotfa, das ist so ein geiler Grad, endlich mal in Jura zu fahren. So, das wie super ist, ja. Ist denn das? Endlich mal ins Wallis, zu genau. CO2 zu fahren. Einfach genial. Und so etwas in Breiterein, was auch sympathisch ist. Brühl, wo glaube ich, das ganz herzige Stadion soll haben. Ja, und ob sie jetzt da Nione und da Lausanne Uschi braucht. Naja, die sind halt dabei so, aber...
Sprühl in Ostschweiz.
Ist das ist doch bei St. Gallen rum?
Ja, ich hätte es jetzt auch gedacht, ja. Aber nicht ganz...
Würde schon sagen. Jo. Ja, vielleicht noch so ein bisschen sportlich, um das einordnen, wie das zusammengegangen ist. Letzte Saison hat jetzt eigentlich so ein bisschen ein Zweier-Dreier-Grüppchen oben ausgegeben. SC Kriens ist eben aufgestiegen, zweit ist Nyonnais gewesen, 64 Punkte, Yverdon ist 56 Punkte drin gewesen. Die haben ein bisschen um einen Aufstieg gespielt, ohne grosse Ahnung zu haben, wird es wahrscheinlich in der nächsten Saison ein bisschen ähnlich sein, dass zumindest die zwei oben auswärts spielen. Dann gibt es ein ganz grosses Mittelfeld, das vom 4-Platz-Sieg von Basel 2 mit 45 Punkten eigentlich runtergeht. Ja, wenn man es ein bisschen gross fasst, bis zum 15. zu La Chotfa mit 30 Punkten, das ist eigentlich alles ein bisschen zwischen 1, 2, 3 Punkten beieinander. Sprich, es ist eine sehr enge Gruppe. Einzig abgefallen ist letztes Jahr FC United Zürich mit 18 Punkten. Und ich frage mich halt ein bisschen ernsthaft, wie gut kann Wolle mitspielen? Weil, also das Hauptproblem, das ich habe bei Wolle gesehen, wir haben Stand jetzt einfach noch kein Kader beieinander. Oder? Und man versucht halt irgendwie ein Mischmasch zu machen mit Spielern, die man hat und neue oder alte, die man dazu hat. Aber sprich, dass man sich alles neu zusammenfindet, auch der Pio, der neue Trainer, wenn er so etwas in einem Spielkonzept ausarbeiten will, braucht er halt auch ein bisschen seine Zeit. Und sprich, all die anderen Teams, die haben ja mehr oder weniger schon ein Grundgerüst, wo sich halt darauf aufbauen, wo vielleicht mal ein Spieler weg oder ein Spieler dazukommt. Aber die haben halt schon einen, Anführungszeichen, funktionierenden Kader beisammen, um die nächste Saison in Angriff zu nehmen. Und Wolle hat das halt einfach nicht. Und darum sehe ich das halt so ein bisschen, könnte auch schwierig werden. Also, ich bin da noch nicht so überzeugt, dass wir da einfach so in der oberen Hälfte der Tabelle werden sein.
Nein, also ich bin zufrieden, wenn wir die Liga halten
kann. Ja, also ich glaube, wir spielen gegen den Abstieg und bin froh, wenn wir das packen. So.
Ja, also ich glaube nicht, dass wir oben raus werden reissen, aber ich glaube noch nicht, dass wir um den Abstieg werden spielen. Ich glaube, es wird einfach so zwei Teams dabei haben, die einfach noch schlechter werden sein. Das ist so meine Hoffnung, die ich habe.
Oder Bellinzona geht Konkurs.
Das glaube ich nicht. Die sind ja erst wieder unten raufgekommen. Dort habe ich das Gefühl, dass die gut beieinander werden sind und vielleicht auch so ein bisschen mitspielen können. Aber jetzt so ein FC Münziger kann mitspielen, das ist halt ein bisschen unklar, wenn man da von der ersten Liga unten raufkommt.
Ja, die haben nicht schlecht gespielt gegen den FC Solothurn.
So, sie sind denn so auftreten? Erzähl!
Ja, ich habe nicht mega viel vom Spiel mitbekommen, aber sie waren schon spieldominierend, aber sie haben halt auch unbedingt Wellen und sind, glaube ich, ein bisschen herausgefordert worden vom Coach von Soletta, der halt irgendwie gefunden hat, dass die nicht viel auf die Reihe bekommen oder so ähnlich. Und ja, die haben halt einfach unbedingt Wellen und haben es dann halt auch gemacht. Ja, schwierig, aber ich würde es dir nicht unterschätzen.
Ja. Halt eben, für mich ist die grosse Frage, ist halt wirklich so ein bisschen, wie gut wird wollen sein, wenn man früher so ein paar Testspiele gegen KAM hatte, die haben wir doch immer relativ solid gewonnen, würde ich mal sagen. Aber natürlich wird man jetzt nächstes Jahr nicht mehr den Kader haben, den man bis dahin hatte. Und wenn man also an das Cup-Spiel von letztes Jahr denkt, haben wir einfach schon mit dem Challenge League-Kader gegen Lind 4-0 oder was es
war. 0-4,
bitte. Auf den Sack bekommen hat, wo ja keine zweite Liga gespielt hat. Puh, weiß ich nicht.
Ja, ich glaube, aber dort ist es mehr so an der Arroganz gescheitert, dass man das Gefühl hat, ja komm, das rocken wir eh. Ich finde, es sind zwei schon noch vergleichbare Fälle. Ich glaube jetzt auch nicht, ich habe das Spiel nicht gesehen, so, aber ich glaube nicht, dass Münzig jetzt wirklich so der High-End Promotion League-Club ist. Ich habe wirklich einfach das Gefühl, so Solothurn, Stadt und ah, okay, wir haben jetzt das Hinspiel gewonnen und im Rückspiel ist man jetzt echt arrogant und bekommt wegen dem irgendwie 3 Goal so.
Das Hinspiel war schon auch scheiß knapp gewesen.
Okay.
Ja. Ja, für Solothurn hat es leider wieder mal nicht gelangt. Schade. Ja, ich glaube eben, die Liga wird sich ein bisschen zweigeteilt sein. Ich glaube, es wird oben raus 2-3 Teams geben, die klar besser werden, sind, die Ambitionen haben, um mit Challenge League aufzukommen. Das wird Nyon sein, Iverdon Sport und vielleicht wird dann noch jemand drittes dazukommen. Und ich glaube, alles andere ist halt dann schon mal schauen. Ich glaube, für Wolle ist es wichtig, dass man sich relativ schnell so ein bisschen findet. Ja, die Saison fährt ja dann am Wochenende vom 4. und 5. August an.
Ja, noch genug Zeit zum Testen.
Genug Zeit zum Testen. Man muss halt einfach langsam mal ein bisschen einen Kader beieinander haben. Das ist ja auch das. Man bekommt halt von wohl einfach null Infos über, was da wirklich geht in dem Verein. Man muss sich irgendwelche Medienmitteilungen und Internetseiten ein bisschen schlau machen, um irgendwie herauszufinden, ah, da ist mal wieder ein Spieler geholt worden oder ein Spieler gegangen worden. Wir können das ganz grob kurz durchfliegen, was da dazugekommen sind. Also, wer gegangen ist, mal ein bisschen irrelevant, weil die meisten Werte gehen, die Vertragswerte bekommen, muss man auch ehrlich sagen. Also man kann vielleicht noch die wichtigsten Abgänge sagen. Der Flamur geht als Goalie-Trainer zum FC Aarau. Sicher so ein bisschen perspektivisch für seinen Job, Familie und so entscheidend. Der Igor Tadic, genau das wollte ich auch noch sagen, der hat eigentlich verhältnismäßig relativ stabile Saison gemacht. Dass, obwohl er auch so schlecht ist, hat er am 8. meisten Goal in der Challenge League geschossen. Also mit 12 Treffer. Und das ist bei einem so einem schlechten Verein wie Wolle doch, finde ich, so ein bisschen mal. Ja, also muss man jetzt sagen, der Igor kann auch schon noch shooten. Guter Mann, der kann beim FC Vaduzka weiterspielen. Ja.
Vielleicht gibt ihm der Peter Ihle dann endlich sein erhofftes Goal. Man weiß es nicht.
Und was interessanter ist, sind ja eher Zugänge, sagen wir mal. Wir haben den Guto, den Victor Augusto Gregorio Gabellini, das merken wir alle auswendig, kommt vom FC König zurück. Der hat anscheinend schon mal 14-15 bei Wolle gespielt. Da wissen wir alle wahrscheinlich nicht groß Bescheid, außer hat jemand alte YouTube-Videos angeschaut von ihm. Aber da er schon mal Challenge gespielt hat, der wird jetzt beim FC König sein, wo 7 abgeschlossen haben. Ja, der wird wahrscheinlich zumindest ein solider Promotion-League-Spieler sein, kann man mal sagen. Offensiver Mittelfeldspieler, der ist schon mal gesetzt. Durchaus hat schon 28, aber ich glaube, in der Promotion League darf man auch ein Jahr zwei älter sein. Also entweder ist man dort ganz jung und mit Goal-Karriere in Angriff genommen oder mit Otiadlo ausplempeln dort. Das ist, glaube ich, ein bisschen jung. Dann haben wir zwei Spieler vom FC United Zürich geholt, also zwei Spieler von dieser Mannschaft, die halt abgestiegen sind aus der Promotion League. Einerseits ein defensiver Spieler, der Stefano Milani, 27-jährig, und ein 26-jähriger Mittelfeldspieler, der Stefano Chieri. Ja, mal schauen, Stefano und Stefano fällt mir jetzt erst jetzt auf. Und als letztes noch ein 18-jähriger Nachwuchsspieler vom FC Aarau wird ausgeliehen für ein Jahr, der Jan Burkhardt, wo irgendwie am Morgen noch die Aarau trainieren soll, zusammen bei Wolle trainieren und dann bei Wolle so ein bisschen Einsatzerfahrung sammeln.
Der hat aber schon unsere Junior-Abteilung durchlaufen, oder?
Wenn du das sagst.
Ich meinte, dass irgendwo mal gelesen
doch,
habe.
Das stutzt sogar da. Hätte ich nicht darunter gelernt, genau. Hat wahrscheinlich dann bei Aarau einen Profivertrag bekommen. Genau, oder ist jetzt so ist auf der Kante zum Profispieler zu werden. Ja, mal schauen, ob sich der kann beweisen kann. Das ist ja das Einzige, was jetzt also Spielerzugang irgendwo herbeizogen war. Hast du noch so viel? Und darum hat man schauen, ja, wie dann die Vorbereitung nach ablaufen. Ja. Aber bei Vorbereitung.
Du bist vorbereitet.
Ich bin wahnsinnig vorbereitet. Ich muss nur ab und zu mit den Blättern rascheln. Es fängt eigentlich an mit dem Freiämtergöp. Wir kennen alle. Ist jemand gewesen, letztes Jahr im Freiämtergöp?
Nope.
Never ever.
Gut. Der Freiämtergöp hat es letztes Jahr das erste Mal gegeben. Findet in Muri statt. Im Stadion Brühl. Spielen die vier Teams Muri, Aarau, Wolle und Winterthur gegeneinander. Zwischen Halbfinale und Finale. Am Samstag spielt gegen wer spielt Wolle gegen Winterthur. Aarau spielt gegen Muri und am Sonntag spielt der nächste Sieger gegeneinander. Als Vorbereitungsturnier. Dort kann man ja hingehen, wenn man will. Das ist am 30. Juni und 1. Juli. Infos unter freiämter-gap.ch. Ja, ich hätte es eigentlich fast lieber gesehen, wenn Wolle gegen Muri gespielt hat oder so, als gegen Winterthur. So
ja, mehr so die sind schlagbar, haben wir gezeigt.
Ja, aber mehr als so ein bisschen als, wenn man gegen Winterthur verliert, kann man sagen, ja, es stimmt ja niemand, Winterthur ist halt Challenge-Ligist und so. Hingegen hat man gegen Muri schon nur mässig abgeschnitten, hat man vielleicht müssen sagen, ja gut, irgendetwas läuft halt wirklich noch nicht so. Und dann gibt es noch ein zweites Freundschaftsspiel, das bekannt ist, in Baden. Ist das gerade auf dem Schirm?
Ja, das ist am 7. Juli, am 11 Uhr am Morgen im Stadion Esp.
Nicht, dass irgendjemand auf Baden-Wacken Fußball schauen.
Never.
Aber das hingegen ist zumindest sportlich gesehen vielleicht ein bisschen etwas Ausschlaggebendes als das Spiel gegen Winterthur. Ja, und dann werden wir schauen, was denn die Liga bringt. Ich würde sagen, viel mehr können wir oder wollen wir gar nicht dazu sagen. Oder gibt es vielleicht so ein bisschen neben sportlichen und neuen Grounds noch irgendetwas, wo man nächstes Jahr oder nächste Saison blau und in Angriff nimmt, sich darauf freut?
Ja, super tolle Kurios. Allen möglichen Spielen.
Was ich einfach hoffe, dass es noch 2-3 Vereine hat mit anderen kleinen Fankurven.
So Bellinzona weiss ich, dass es die gibt. So. Aber.
Ja, kaum gibt es ja auch eine Handvoll Leute.
Basel 2, das sind irgendwie so 2 Dudes. Ich habe da mal ein bisschen zu Unfahren gecheckt. So. Also, es sind 2 Dudes, die gehen schauen mit ZF und alles.
Hat es auch in einer der letzten 12 Ausgaben einen Bericht darüber gehabt?
Es läuft eigentlich in Breitrand, dürfen wir dort wieder Mais machen?
Ja, wir machen dort sowieso Mais.
Aber mit Megafon dürfen wir nicht, oder?
Ich glaube, Trommeln? Das ist tabu. Ja, brauchen wir einen Trommel.
Ja, aber könnte man halt auf Breitrand mitnehmen, wenn man halt...
so aus der Ratz.
Genau.
Nein, ich glaube, das ist nach wie vor ein Thema, dass man nicht allzu laut sein und wahrscheinlich so Trommel und Megafon nicht erlaubt ist.
Okay, ja, wir werden es dann sehen.
Ja, etwas, was ich mich noch frage, ist, wie ist so die Sicherheitslage? Gibt es in dieser Liga Securities? Wird man wie ein Verbrecher behandelt, wenn man ins Stadion eingeht. Das war irgendetwas, was mich jetzt in der Challenge League schon abgenervt hat. Wenn man mit 8 Menschen auswärts fährt. Ich weiss nicht, was die das Gefühl haben, was man machen will. Und das ist jetzt eigentlich so eine Frage, die ich mir stelle. Wie sieht das so aus? Haben die Vereine überhaupt genug Geld für so etwas?
Ich glaube, es wird schon Securities rumhaben. Ich weiss nicht, ob überall, aber ich gehe davon aus, dass gewisse Standort wird es 100%ig haben. Also.
Wenn du schon jedem komischen Dorffest oder Party einfach schon eine Auflage bekommst, dann Securitas muss herstellen, dann wirst du auch als Promotion-List Auflage haben, dass du irgendwie 2 Securitas im Eingang musst haben. Also das ist ja wohl wie... ich glaube, es wird dann auch auf das Minimum beschränkt sein. Irgendwie die 2 oder 4 oder was auch immer. Und dann ist auch gut. Aber... ja, ist ja auch keine Notwendigkeit. Also ich kenne jetzt zwar all die Fanszenen, zum Beispiel jetzt von Stade Nione oder von La Chaux-de-Fonds, schon nicht so. aber freue mich auch schon drauf. Jo, wär's das gewesen? Rückblick, check, Ausblick, check.
Check.
Noch etwas sagen?
Grüß meine Mami.
Ich würde sagen, wir machen jetzt eine kurze Pause, lüften hier nochmal im Studio und begrüßen euch in ein paar Sekunden zum zweiten Teil. Bleibt dran. Brr. So, wir sind zurück im zweiten Teil vom ersten Kurvengespräch. Wie schon angetönt, lösen wir uns jetzt langsam ein bisschen vom FC Wolle. Wir haben neu im Studio den Thierry. Salut.
Hallo.
Er ist Präsident vom Verein Sport The Bridge. Was der genau macht, wieso er da bei uns ist, zu dem kommen wir gerade. Und zwar gibt es da eine kleine Hintergrundgeschichte dazu. Und wir haben im ersten Teil davon geredet, dass eigentlich die Rückrunde von der letzten Saison von uns eine kleine Abschiedstour war durch die Challenge League, dass man halt überall noch das letzte Mal hinfährt, alles noch ein bisschen das letzte Mal erlebt. Und irgendwie hat es dann die Idee gegeben von dieser sogenannten letzten Runde. Was hat es mit dem auf sich gehabt?
Also wir haben zuerst mal gefunden, dass wir uns doch einfach Bier schenken können in einem Kommuniqué. Und im Prinzip hat man sich dann eine Woche nachher, glaube ich, entschieden, dass wir pro Bier in die Choreokasse oder halt eben in die Kurvenkasse oder in ein separates Kässchen halt einen Stutz pro Bier reinlegt, wo einem gespendet wurde, beziehungsweise wo man getrunken hat. Und ja, so ist das Ganze dann gekommen. Da hat man natürlich noch müssen einen guten Zweck haben, wo das Geld herkommt, und dann hat man sich hier für Sport The Bridge entschieden. Will ich noch etwas zum Anfügen?
Ja, führt das noch ein aus, Sebastian. Also, wieso soll man uns einfach Bier spendieren? Ja, also, das kann man per se immer machen, das ist keine dumme Idee.
Ja, wir sind auf dieser Auswärtsfahrt damit nicht sehr viele Leute gewesen, häufig nicht mehr als 10 Nasen. Und ich weiß auch nicht, aus was die Schnapsidee entstanden ist, aber wir gefunden, wir könnten uns eine letzte Runde spendieren, so auch als, als Dankeschön, wenn wir uns doch immer anständig verhalten haben, auswärts, indem wir eine schöne Stimmung gemacht haben. Und wir haben den Aufruf haben wir dann auch übersetzt, auf Französisch und Italienisch. Und das hat dann am Anfang auch sehr gut geklappt. In Wiel ist der Mediensprecher gekommen, hat uns Bier spendiert und das ist dann ein bisschen so weitergegangen.
Was man zu Wiel auch noch muss sagen, sogar der Security hat uns Schnaps ausgegeben vor dem Stadion, was schon easy war.
Ja, ich denke, es hat viele nette Begegnungen gegeben. Es hat nämlich einerseits so die Aktionen von den Vereins gegeben, wie zum Beispiel auch im Brucklifeld, wo alle einen Bau bekommen haben, wo hier sind, um sich ein Getränk zu holen. Es hat aber auch, finde ich, noch fast netter, auch wenn nicht unbedingt gewollt, auf jeder Seite war, so ein bisschen Einzelaktionen von Fans gegeben. Also zum Beispiel, wo halt auch einfach 2-3 Leute von Winterthur in Wolle zu uns übergekommen sind, auch nur mit einem Bier im Sinn von, ja, wir können jetzt nicht den ganzen Korb für Bier ausgeben, aber trotzdem einfach noch kurz Tschüss sagen und wir trinken ein Bierli miteinander. In Vaduz ist doch das alles etwas so ähnlich gewesen, wenn es mir recht ist.
Genau, ja.
Also es war schon auch noch so ein bisschen eben das Tschüss sagen Ding gewesen, wo in Winter vielleicht das alles ein bisschen getappt hat und wir dort sehr, sehr grosszügig bewertet worden sind. Aber auch anderswo war es eine schöne Geste. Und dass jetzt da nicht alle Vereine mitgemacht haben, ja, ist jetzt auch nicht erstaunlich, ist mir, glaube ich, auch niemandem böse.
Schon ein bisschen.
Wem bist du denn böse?
Ja, Alnufra, Servet, Xamax und Giasso, wenn wir es halt genau wegen denen übersetzt haben und einfach nichts gekommen
ist. Vielleicht ist es an die Übersetzungen gelegen?
Ich glaube nicht, ich glaube, die Übersetzungen sind top gewesen.
Okay.
So, die Italienisch habe ich gehört, die sagt, das Shit war sogar.
Ja, das ist halt unsere Aktion Hashtag die letzte Runde gewesen. Hat nichts mit der Fußballsendung vom SRF zu tun, die jetzt gerade während der WM läuft. Und wir haben halt ein bisschen Geld gesammelt, genau, und dann war die Frage gewesen, also wir haben dann nach dieser ersten Idee, dass wir gerne ein bisschen frei saufen möchten, dann gefunden, das wäre eigentlich ganz cool, wenn wir da etwas, auch ein bisschen Schlaues damit könnte anstellen könnten. Und haben dann gedacht, ja, wir möchten irgendwie halt ein bisschen Geld sammeln damit. Wir haben für uns beschlossen, dass eigentlich alle, die dann jeweils ein Freigetränk bekommen, freiwillig einen Stutz oder auch mehr in ein Kessel tun können und wir das dann Endsaison jemandem spenden können. Sebi, wie sind wir auf Sport Bridge gekommen?
Ja, das ist als erstes mal Viva Con Agua irgendwie im Fokus gestanden, dass wir denen etwas spenden können, weil die halt so aus dem Fußballkuchen rauskommen oder dort gut vernetzt sind. Dann ist aber recht schnell mal aufgekommen, dass man das eigentlich nicht mega cool findet, weil die doch auch irgendwie Löhne auszahlen und so. Und es eigentlich cool ist, wenn das ganze Geld, das man sammelt, wo vielleicht halt nicht mega viel ist, dass das halt vollumfänglich irgendwie einer guten Sache gut kommt und dann nicht irgendwie Leute mit ihrer Miete zahlen. Und kurz ein bisschen recherchiert und darauf gekommen, dass Sport the Bridge irgendwie eine coole Arbeit leistet und das auf freiwilliger Basis, was auch sympathisch erscheint. Und vielleicht kann ja der Thierry da ein bisschen mehr erzählen, was ja da Sport the Bridge genau macht.
Ja, merci vielmals auf jeden Fall für die Unterstützung. Das freut uns sehr und es ist mir sehr wichtig, Unterstützung zu erfahren. Das gibt Wind unter die Flügel und motiviert sich persönlich, aber auch einfach für einen Verein ist es wichtig und effektiv für unsere Projekte. Weil, wie du richtig hast gesagt, es bleibt kein Franken irgendwie an einem Lohn hängen. Spenden, die zweckmässig gemacht werden, werden noch so eingesetzt. Also wenn jetzt das Geld, das wird dann 1:1 nach Äthiopien geschickt, das kannst du gerade mal 28 rechnen und dann hast du äthiopische Birr. Das ist die Währung in Äthiopien. Und mit dem arbeiten wir dort vor Ort zugunsten von Strassenkindern oder Kinder in benachteiligten Situationen sowie denen ihres familiären Umfeld.
Was bedeutet das konkret?
Ja, der Ursprungsgedanke war, im 2002 ist der Verein gegründet worden. Und dann war der Ursprungsgedanke, Strassenkinder wieder irgendwie zurück in die Familie zu führen und dazu Sport, vor allem Fußball, zu verwenden. Viele Strassenkinder, das muss man wissen, sind nicht Waisen. Man hat aber das Gefühl, ja, die haben alle ihre Eltern verloren, in einem Krieg oder so etwas. Aber das ist nicht so. Viele von den Kindern, die dann auf der Strasse waren, von Adis, haben noch Familie, haben noch Eltern, haben zuerst die Schule verloren und dann später haben sie einst beschlossen, nicht mehr daheim zu schlafen und haben total angefangen auf der Strasse zu leben. Also man kann dort etwas machen.
Ich würde gerne vielleicht jetzt einfach noch einen Schritt Anfang sprengen. Ich weiss nicht, bist du seit 2002 schon irgendwie dort dabei?
2003.
So, ziemlich gut Anfangsmittel. Ja. Also, vielleicht kannst du auch vielleicht zum Anfang noch etwas sagen, die Entstehung so ein bisschen. Wer hat sich da wieso zusammengetan? Wieso ist man dann vielleicht auch ausgerechnet auf Fußballsport und Äthiopien gekommen? So ein bisschen die Ursprungszeit, also ja, wieso hat man denn das so, ein bisschen so angegangen? Eben, es gibt, wenn man sich engagieren will, halt ja, unglaublich viele Möglichkeiten und auch viele Orte, wo Notwendigkeit besteht, etwas zu machen, oder?
Ja, genau. Die Idee geht zurück auf einen Gründer vom Verein, oder geht zurück auf eine Person, den Stefan Zieler. Und eigentlich, wieso Äthiopien, das geht zurück auf eine Erfahrung, die er gemacht hat. Er ist damals, glaube ich, seine Freundin besuchen, die in Äthiopien ein Praktikum hat gemacht. Und so hat er die Situation gesehen auf der Strasse von Addis und hat gefunden, wir müssen etwas machen. Und sein Hintergrund war Fußballtrainer, Juniorentrainer gewesen. Und da ist der Sportteil drin und das andere, sein beruflicher Hintergrund, ist Sozialpädagoge.
Dann liegt das so ein bisschen auf der Hand, ja.
Pädagogik und Sport verbunden. Und das ist typisch bei Sport the Bridge. Wir wollen nicht nur Sport machen, also man schießt nicht einfach einen Fußball her und sagt, jeder tut shooten, weil der Sport kann dann alles in euch verändern und macht das so automatisch. Ihr wisst ja, der Sport hat gute Seiten, aber auch wie alles, auch düstere Seiten oder schlechtere Seiten. Darum kann man den Sport nutzen wie ein Instrument. Oder? Und das mit dem Sport pädagogisch einsetzen, damit man irgendein Ziel, ein pädagogisches Ziel kann erreichen.
Vielleicht noch für das Verständnis, du hast jetzt mehrfach von Addis geredet, das ist Addis Abeba, wenn es recht ist, das ist die Hauptstadt von Äthiopien, für all die, die in der Geografiekenntnis in Afrika nicht so ganz sattelfest sind. Hast du vielleicht sonst irgendwie ein paar, keine Ahnung, Zahlen, Fakten rund um das Land, dass wir uns das ein bisschen ein grobes Bild können schaffen können, weil es ja wahrscheinlich doch eine ein ganz andere Welt ist, als wir hier in der Schweiz vielleicht kennen?
Ja, Äthiopien ist ein riesiges Land. Es ist im Osten von Afrika, im sogenannten Horn von Afrika, dort, wo es dann ins Rote Meer geht. Und der Spitz geht dann auch so Richtung arabische Halbinsel. Mhm. Es ist ein riesiges Land mit, ich glaube, so etwa 80 Millionen Einwohner oder mehr. Das ist in diesen Ländern auch nicht so genau gezählt.
Logisch.
Addis ist die Hauptstadt, die extrem boomt. Äthiopien war in den letzten Jahren das am schnellsten wachsende Land in Afrika gewesen, also auf dem afrikanischen Kontinent, mit Wachstumsraten so 10% wirtschaftliches Wachstum und mehr. Also ein sehr grosser Boom. Und das merkt man in der Hauptstadt Addis. Sei es im Zentrum, wo sehr viel gebaut wird jetzt. Hochhäuser aufgezogen werden, Autobahnen, Stadtautobahnen gebaut worden. Und man merkt es aber auch durch das, dass sehr, sehr viele Leute vom Land in die Stadt kommen. Also es hat das auch die lokalen Leute dort, die sagen, wow, ist verrückt, wie viele Leute es jetzt hat. Mhm. Äthiopien ist ein eigenes Land, wenn man so will, auf dem afrikanischen Kontinent. Sie sind nie ganz kolonialisiert worden. Die Italiener waren mal eine Zeit lang dort gewesen, aber haben nicht das ganze Land können einnehmen und sind dann auch relativ kurz nach kurzer Zeit wieder vertrieben worden. Darum ist Äthiopien sehr stolz, wir sind nie kolonialisiert worden. Die Musik ist sehr eigen, sehr eine eigene Musik. Hat einen ganz berühmten Jazzmusiker, der in den 70er Jahren weltweit für Furore hat gesorgt. Sie haben ein eigenes Essen, sie haben ein eigenes Christentum, orthodox sind sie. Ein sehr altes Christentum. Man sagt auch, Bundesladen, die ist, man weiss, wo die ist. Die ist in Äthiopien, das kann man sagen, in einem Dorf, hier in dieser Kirche, oder in einer kleinen Stadt, in dieser Kirche, ist die Bundeslade. Ob die wirklich dort ist, das weiss man nicht mehr, und man darf irgendwie dort nicht in die Kulissen schauen. Aber alle, die sich an Indiana Jones erinnern, oder? Das, ja, also ist eine sehr eigenständige, sehr spannende Kultur dort. Und auch für einen afrikanischen Kontinent hat es irgendwie auch so eine Bedeutung. Addis Abeba zum Beispiel ist dort der Sitz von der African Union. Das ist so wie die Vereinigung von der afrikanischen Länder. Mhm. Und abends sagt man auch, Addis sei die Hauptstadt von Afrika, so vom ganzen Kontinent.
Ich finde es faszinierend, du redest ein bisschen davon, also du redest so und für mich ist es schon ein sehr aufstrebendes Land ist und so. Gleich in meinem Vorstellen, was ich immer gesagt habe, ist für mich Äthiopien als eines der armen Länder in Afrika gewesen. Also ist das auch so, oder weil das jetzt bei dir, hast du halt nicht erwähnt, das ist ja doch so ein bisschen eines von diesen Adjektiven, die ich jetzt mal Äthiopien einfach zugeordnet habe, ohne ein Wissen darüber zu haben.
Ja, man hat noch die Bilder im Kopf von diesen Büchern, oder? Ich glaube, das war Biafra-Krise gewesen, oder so die Ernährungskrisen, die es Ende 80er, Anfang 90er gegeben, die dann medial recht um die Welt sind. Armut ist sicher ein grosses Thema, aber es wäre irgendwie auch falsch, das aus Aufhängen nehmen, wenn man von diesem Land redet, weil es wirklich sehr, sehr viel zu bieten hat, sehr grosser Reichtum, jetzt nicht unbedingt finanziell, aber sehr grosser kultureller Reichtum, extrem lange Geschichte, extrem lange alte Traditionen, Kulturen und so ein bisschen dort, wo wir alle herkommen, oder? Also die Lucy, das Skelett, hängt mich nicht drauf auf, aber ich glaube, das älteste Skelett, das man bis jetzt hat gefunden, das hat man in Äthiopien gefunden. Also es ist wirklich dort Wiege der Menschheit, die Region. Und, aber natürlich, man trifft auf Armut oder man trifft auch auf grosse Gegensätze.
Jetzt, wenn das Staat ein bisschen gedacht hat, also mit dieser aufstrebenden Hauptstadt und vielleicht auch ihrer Landflucht, wie es mir getönt hat, das ist wahrscheinlich schon eben das krasse Gegensinnsding, es wird ausgebildet, wahrscheinlich auch so ein bisschen eine Kabarett-Mittelschicht oder was auch immer, wo wahrscheinlich relativ ein gutes Leben kann haben. Und dann hat wahrscheinlich auch eben die Gegenseite, die dann halt meistens so ein bisschen, wie überall, ein bisschen untergeht.
VV, ja. Ja, also die Unterschiede sind sehr gross und du kannst in Addis in der Hauptstadt auch alles haben, vom Luxus her, was du wünschst. Es hat seinen Preis und es hat eine Oberschicht natürlich, es bildet sich auch immer wie mehr eine Mittelschicht aus. Es gibt Wohnungsbauten, wo eben so Wohnblöcke, wo etwas relativ Neues ist dort auch und wo die Leute mit staatlicher Unterstützung eine Wohnung können leisten. Und da bildet sich so ein Mittelstand aus. Nichtsdestotrotz, Leute, das Leben auf dem Land, also wirklich abseits von den Zentren, ist ein sehr herzentbehrliches Leben. Und wenn man dann in die Stadt kommt, dann wacht man eigentlich auf. Man hat vielleicht verbreitet sie immer noch, insbesondere auch bei den Kindern, Träume von, ich gehe in die Hauptstadt Addis und finde dort Reichtum. Mhm. Und das ist dann auch ganz und gar nicht so. Darum gibt es natürlich Phänomene, die wir hier weniger haben, oder weniger sehen, sicher Leute, die auf der Strasse leben, 100% auf der Strasse leben. Und was wir uns abends nicht so vorstellen können, Kinder, die auf der Strasse leben. Und da rede ich nicht einmal von Jugendlichen, sondern dass die 8 sind, 9 sind, so. Und für uns sehr krass zu vorstellen, stell dir vor, du wärst irgendwo im Graubünden, in einem Bergdorf aufgewachsen und wirst mit 8 einfach einmal, wo der Gamio-Chauffeur fährt jedes 2-3 Mal pro Woche vorbei und macht einen Stopp. Du tust ihm irgendwie die Räder putzen mit Wasser so und unterstützt und irgendwann sagst du, hopp, ich komme rein, fahr mich nach Bern oder nach Zürich. Weil du dort glaubst, jetzt deine grosse Zukunft zu erreichen. Und deine Eltern haben dann vielleicht, die zurückbleiben und merken, du bist nicht mehr da, denken, ja, er ist auch nach Zürich gegangen und er wird jetzt ein besseres Leben haben. Und dabei steigst du zu Zürich aus dem Bus und niemand kümmert sich um dich. Mhm. Oder? Und du landest sofort, lebst du ein Leben auf der Strasse, du sammelst die Gruppen, weil du bist wahrscheinlich nicht der Einzige gerade aus der Region, die dort ist gegangen. Es sind viele Hunderte von Kindern, die täglich ankommen in Addis, vom Land. Und dann sammelst du dich so in Gruppen und schlägst die Gruppen durch.
Kannst du jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen konkret sagen, wo setzt ihr denn an vor Ort? Also, so wie es klingt, bist du wahrscheinlich auch in Äthiopien gewesen.
Ja.
Die Erzählungen tönen immer so. Wie kann man sich jetzt das konkret vorstellen, wenn ihr ein Projekt oder etwas anreisst in Äthiopien? Geht ihr auf die Kids zu? Holt ihr die weg? Oder wie läuft das so ein bisschen vor Ort?
Wir gehen auf die Kinder zu, die auf der Strasse sind. Ja, unsere Mitarbeiter gehen auf die Kinder zu. Wir haben eine sehr eingeschränkte Zielgruppe. Das sind wirklich die Kinder, die 100% auf der Strasse leben. Es gibt auch Kinder, die auf der Strasse arbeiten, aber gleich noch daheim wohnen. Und wir gehen aber auf die Kinder zu und laden sie ein, in unserem Programm teilzunehmen. Wir haben, seit wir angefangen haben, in Äthiopien zu arbeiten, 2004, also schon ein rechtes Zeitchen, haben wir ein sogenanntes Drop-in-Center gehabt. Das heisst, es ist wie ein offener Tagesbetrieb, wo die Kinder von der Strasse kommen können am Morgen, ihr Strassenkleider abziehen, Sportkleider anlegen, waschen, kommen zum Morgen, zum Mittag und machen Sport durch den Tag. Plus so Schulblöcke auch, zeichnen auch und auch einfach ein bisschen spielen. Mhm. Und so das Tagesprogramm, wenn die Kinder dann immer wieder kommen, mit uns nicht beherbergen, wenn die Kinder immer wieder kommen, dann können wir mit der Zeit immer mehr davon erfahren über ihre Hintergründe. Es ist also sehr niederschwellig, weil wir erfahren über ihren Hintergrund und fangen auch hier an, von Lösungen zu suchen. Was sind genau die Gründe gewesen, wieso dass sie von daheim nicht mehr heim schlafen? Wie sieht das familiäre Umfeld aus? Gibt es vielleicht dort so Themen, die wir auch selber unterstützen können? Vielleicht war es ein bisschen ein Problem gewesen, dass es ein Loch im Dach hat und es reingeregnet hat, abends, dass man vielleicht eine Matratze braucht. Noch ganz kleine materielle Unterstützung bieten wir auch. Arbeiten auch mit den Eltern, probieren die auch wieder zu stärken. Abends haben sie das Gefühl, ich kann nichts. Ich bin jetzt hier am Ende und ich kann nichts. Und gut, wenn das Kind weg ist, dann ist es besser als bei mir. Mhm. Aber da probieren wir dann auch die Ressourcen von der Familie zu stärken. Vor allem auch durch voll durch Unterstützung. Also Pädagogik viel, reden, unterstützen, betreuen, beraten. Die materielle Unterstützung dort, wo nötig, aber die muss nicht einfach so im Vordergrund stehen. Mhm. Also nicht Geschenke verteilen, sondern eine Hand bieten. Aber die, die Unterstützung haben, müssen die Hand nehmen. Also man muss auch etwas bieten. Wir haben jetzt gerade gegen Ende letztes Jahr oder Mitte letztes Jahr hat es eine grosse Veränderung gegeben im Umfeld, dass die Strassenkinder gerade nicht mehr aufzufinden sind. Durch eine grosse Intervention von der Behörden, die selber ein grosses Programm hat auf die Beine gestellt. Und darum haben wir seit Ende letztes Jahr uns den Fokus jetzt vor allem auf Prävention gesetzt. Okay. Und da arbeiten wir mit Schulen zusammen und bieten dort vor allem Sportunterricht im schulischen Rahmen und natürlich immer gelingt mit, verbunden mit Pädagogik. Und daneben betreiben wir noch 3 Fußballclubs, abends 3, abends 2, je nach Jahr, wo rund 100 Kinder und Jugendliche mitschuten. U13, U15 abends und U17. Und die U17-Mannschaft die nimmt am städtischen Fußballturnier teil, Addis Abeba, das offizielle Fußballturnier, und dort sind sie letztes Jahr dritt geworden. Und das ist so für so ein NGO, der einen Fußballverein hat, eigentlich ein recht bemerkenswertes Resultat. Und das gibt auch viel Aufmerksamkeit stadtweit. Und für euch noch sehr interessant, also so ein Fußballmatch von, das ist eben U17, da sind locker bis 100, 200 Personen anwesend.
Das hat mich jetzt auch abgesehen von dem Projekt noch interessiert, allgemein Stellenwert von Fußball in Äthiopien. Also auch wenn es ein kleiner Liga-Betrieb, ich weiß auch nicht, wie der im Verhältnis in Afrika da steht, von der Nationalmannschaft gehört mir jetzt wenig, sage ich mal, aber im Land selber, so eben, gibt es einen Liga-Betrieb, geht dort die Leute hin oder geht man lieber Cricket schauen oder keine Ahnung, was dann halt ein Thema könnte sein.
Nein, es gibt einen Liga-Betrieb. Äthiopien hat auch sehr gerne Bier, eine grosse Bierkultur und viele Biermarken, eigene Biermarken, aber auch solche, die von Heineken etc. sind gekommen und haben lokale oder regionale Biermarken. Die treten dort nicht unbedingt nur unter ihrem Namen auf. Und die Biermarken die sponsern städtische Fußballclubs. Da gibt es einen Ligabetrieb und es ist auch noch gerade ein neues Stadion gebaut worden in Addis Abeba, wo eventuell mittlerweile fertig ist. Das ist fast ein Jahr her, wo ich, acht Monate, wo ich das letzte Mal war. Ja, das ist gross. Und vor allem Premier League. Wenn man international schaut, sind sie vor allem Premier League orientiert.
Wo ist das schon nicht der Fall? Gut, zurück zu euch. Du hast viel erzählt und es macht für mich den Eindruck, dass dort enorm viel läuft und gemacht wird. Wie gross ist euer Verein? Also vielleicht auch mit Leuten, die hier in der Schweiz Zeugs machen und vielleicht dann auch noch darüber reden, was da passiert, aber auch wie viele Leute sind in Äthiopien für euch irgendwie am Arbeiten oder Wirken und Tun? Kannst du da kurz einen Überblick geben?
Mitglieder sind wir rund 100 in der Schweiz. Das Netzwerk ist aber viel, viel grösser. Die kennen das auch. Man ist alles Mitglied, aber man hat den Mitgliederbeitrag vielleicht nicht gezahlt und fühlt sich aber als Mitglied natürlich. Dann ist es alles besser, vom Netzwerk zu reden, das man aktivieren kann. Und von diesen 100 Mitgliedern sind natürlich bei weitem nicht alle aktiv. Gewisse sind mal aktiv gesehen oder kann man wieder aktivieren. Und so. Dann gibt es eine relativ kleine Gruppe, vielleicht so auseinander Maximum 20 Personen, die den Laden eigentlich schmeißt vom Verein. In Äthiopien haben wir 17 Angestellte. Wir mussten das Team ein bisschen reduzieren, wegen den Veränderungen, die ich vorhin gesagt habe. Und sozusagen der neue Fokus, den wir jetzt setzen, auf Prävention. Aber es sind eben rund 17 festangestellte Personen. Angefangen haben wir mit dem aus Projekt, Ende 2004 eben. Und haben dann, so 2009, müssen wir mal überlegen, ja du, das Projekt heisst eigentlich, es ist mal abgeschlossen. Wie fahren wir jetzt weiter? Schließen wir es ab und sagen, machen einen Bericht und sagen, tolles Pilotprojekt, haben wir viele Erfahrungen gesammelt. Oder tun wir es übergeben, den lokalen Leuten. Oder führen wir es von der Schweiz aus als sogenanntes Programm weiterführen, also einfach jährlich das Geld organisieren, weiterhin betreuen. Und wir haben uns dann auch für das Letzte entschieden. Die Übergabe ist aus gewissen rechtlichen Gründen wäre ein bisschen schwierig gewesen und ein bisschen unsicher. Darum haben wir uns dann entschieden, wir führen das aus dem Programm weiter. Wichtig zu erwähnen ist noch, dass Ende 2004 ist ein Team von 5 Schweizer runter, das auch unentgeltlich ein Jahr drunter gearbeitet hat, einfach Kostlogie gedeckt. Und dann ein zweites Team von 3 Personen noch bis Oktober 2006. Heisst, seitdem ist das Projekt vor Ort operativ rein in lokalen Händen. Weil Entwicklungszusammenarbeit heisst ja eigentlich auch immer eine gewisse Abhängigkeit schaffen. Und die Abhängigkeit haben wir probiert und sind wir immer noch dran, so fest wie möglich zu reduzieren. Mhm. Und das war so ein schrittweiser Prozess gewesen. Mittlerweile haben wir ein Team von 17 Personen dort, wo sowohl nicht nur alles Operative, sondern auch auf der strategischen Ebene mitentscheidet. Was noch von der Schweiz kommt, und darum haben wir immer noch den Fuss drinnen, ist halt das Geld. Mhm. Also die finanziellen Mittel kommen zu über 90% aus der Schweiz. Aber wenn es um Strategie geht, was machen geht, dann reden wir auf Augenhöhe zusammen. Weil unser Ansatz war immer, dass die Äthiopier werden immer besser wissen, was die Äthiopier brauchen, als die Schweizer.
Wir müssen nicht darüber reden, ja.
Genau. Also wir können noch so lange dort rumreisen und so, aber wir werden nie richtig Äthiopier sein, natürlich. Und darum war es unser Ziel immer, dass sie möglichst entscheiden können, was das Land braucht oder was die Leute brauchen.
Was ich aber gesehen habe auf der Webseite, es ist die Frage, ob das immer noch aktuell ist, die Praktikums, die ihr darunter macht, laufen die immer noch oder ist das mehr noch etwas von früher?
Ja, die haben wir jetzt 2 Jahre müssen aussetzen und weil es auch eine Veränderung hat dort im Umfeld, im rechtlichen Umfeld, braucht man ein Visum oder ein Business-Visum oder eben eine Arbeitsbewilligung. Und die Frage, die haben wir jetzt gleich geklärt. Also, wenn wir wieder können, dann werden wir die Praktika wieder aufnehmen. Mhm. Die sind aus 2 Gründen sehr interessant gewesen. Einerseits für die Leute, die sie gemacht haben. Also, wir konnten 3 Monate runtergehen und mitarbeiten bei unserem Programm. Wir haben dort natürlich auch keinen Lohn gezahlt. Den Flug mussten wir auch selber übernehmen. Aber es besteht ein grosses Interesse bei jungen Leuten, Entwicklungszusammenarbeit können zu leisten. Und es gibt relativ wenige Orte, wo man das kann. Mhm. Und dort, wo man es kann, muss man sogar noch zahlen, dass man gehen darf. Und darum hat es immer, also wir hatten nie ein Problem, Leute zu finden. Also sie haben sich immer irgendwie auf jeden Praktikumsplatz, also wir haben 2 Botten gleichzeitig, 2-mal pro Jahr, da haben sich immer irgendwie 10, 15 Leute gemeldet. Okay. Und der super Effekt war auch immer für die Mitarbeiter in der Schweiz, wenn die Leute nach 3 Monaten nach Hause kommen, emotional berührt. Dann haben wir gefragt, ja, könntest du dir vorstellen, dich auch ein bisschen in der Schweiz noch unterstützend einzusetzen? Ja, sofort. Und ob das jetzt einfach ein halbes Jahr dauert, oder 2 Jahre, oder sogar über 10 Jahre bei gewissen Leuten. Und schon nur aus dem heraus möchte man die sicher auch wieder anbieten, weil wir dort also immer wieder Nachwuchs sozusagen in den Verein reinbekommen.
Ja, vor allem ist ja auch ein super Austausch halt von halt Schweiz und Äthiopien. Ich meine, klar kann man ja auch mit Internet und so miteinander kommunizieren und Art und Weise, aber wenn man halt doch irgendwie vor Ort kann Sachen erleben, vor allem eben, wie wir halt so Länder kaum kennen, und man das ein bisschen vorstellen muss, ist halt schon etwas ganz anderes, denke ich.
Ja, voll. Unser Name heisst Sport The Bridge und die Brücke, eine Brücke hat, es ist nicht eine Einbahnstrasse auf der Brücke. Es geht nicht nur von Nord nach Süd, sei es Know-how oder Geld oder Wissen, wie man eben die Sachen macht, sondern die Brücke hat 2 Strassen. Das heisst, wir unterstützen das gegenseitige Lehren. Lehren und Lernen. Also, das heisst, wir wollen auch von den Äthiopien lernen. Und damals, so in der Gründungszeit, haben wir auch gesehen, in der Schweiz kommen viele Leute aus dem Ausland rein. Das ist ein riesiges Thema, wie organisieren wir das Zusammenleben, alles verschiedene kulturelle Hintergründe und so, und das erzeugt Reibung und wie kann man damit umgehen. Und in Äthiopien hat es schon nur 80 oder mehr verschiedene Sprachen. Mhm. So. Also sie haben, und die haben dort relativ zufrieden. In letzter Zeit hat, hat man das alles in den Medien gehört, hat so viele so Spannungen gegeben und so. Aber darum haben wir uns dann gesagt, ja, welche Projekte machen wir in der Schweiz? Weil wir machen nicht mehr Entwicklungszusammenarbeit dort im Ausland, weil die haben Entwicklung nötig. Sondern wir Schweizer sind ja auch nicht am Endpunkt vor Entwicklung. Wir dürfen uns auch weiter entwickeln und wir dürfen auch ein neues lernen und Inputs aufnehmen. Darum haben wir dann gesagt, wir machen Projekte in der Schweiz, vor allem dort im Thema interkulturelles Zusammenleben. Auch wieder mit dem Sport im Fokus. Interkulturelles Zusammenleben ist vielleicht ein bisschen gross gesagt, sondern sagen wir mal Begegnungen. Mhm. Begegnungen schaffen, Orte im sportlichen Rahmen, wo man sich begegnen kann. Und der Sport ist ja wie eine eigene Sprache, oder? Wir müssen uns nicht einmal von Sprache her eigentlich verstehen, aber wir können zusammen shooten und wir können zusammen kommunizieren über einen Sport, der dort eine super Plattform bietet. Und darum machen wir eben Projekte in der Schweiz. Das sind Fußballturniere, das sind Tage mit Schulen, das heisst Ethnopoli, haben wir in der Schweiz eingeführt, also haben wir in der Schweiz ein bisschen pushen hier. Zusammenarbeit mit zum Thema Inklusion mit der Organisation Blindspot von Bern. Da geht es darum, um das Zusammenleben zwischen Menschen mit und ohne Behinderung. Da haben wir jährlich ein grosses Ferienlager in Bern, das heisst Kultur, wo über eine Woche lang Kinder mit und ohne Behinderung zusammen ein cooles Sommerlager haben. Und zum Beispiel eben in Bern auf der Almend mit dem Swiss African Forum, einer Organisation von Afrikanern, das Fußballturnier.
Du stehst demnächst an, oder?
Ganz genau.
Gut, erzähl. Du bist super. Ich muss gar keine Fragen erzählen, du erzählst und erzählst. Ach, wunderbar. Also ich habe mir aufgeschrieben, es gibt am 7. Juli auf der Almend in Bern das Fußballfestival. Was gibt es dort, also was kann man sich vorstellen, außer dass dort irgendwer Fußball spielt? Oder wer spielt dort Fußball?
Ja, verschiedenste Teams. Und zwar, Swiss African Forum hat ein grosses Netzwerk von Afrikanern, die in der Schweiz leben. Die gruppieren sich meistens dann in Form von Ländern. Also das heisst jetzt Team Gambia und das Team Senegal und so. Und wir spielen, es ist ein Grümpelturnier. Und was speziell ist, jetzt weiss ich es gar nicht. Ich glaube,
Einfach behaupten.
Wir jahrelang haben wir 11 gegen 11 gespielt auf dem grossen Feld mit Schiedsrichter. Wer es hätte keine Linienrichter gehabt. So fanatisch. Verschiedene Teams spielen dort. Es wäre toll, wenn wir ein paar Schweizer Teams haben. Es ist ein Grümpelturnier mit Teams, die aus allen Herren Ländern, die wir hier auch in der Schweiz haben, teilnehmen und mitmachen. Und es gibt ein farbiges Fußballfest. Mit die verschiedenen Teams bringen dann natürlich noch das Essen mit und Musik mit. Und das gibt eine sehr farbige Sache auf der Almend Bern.
Gut, falls man dort hingeht, am 7. Juli Almend Bern, ab wann fängt das an oder wo findet man noch mehr Infos dazu?
Ja, auf der Website von Sport the Bridge, auf Facebook bei Sport the Bridge. Oder einfach ein Mail machen an info@sportthebridge.ch.
Also, wenn man vielleicht einen Eindruck davon hat, was ihr vielleicht auch andere machen, ist das sicher eine gute Gelegenheit. Bern ist ja von überall super zu erreichbar. Nochmal, das wäre am 7. Juli auf der Almend.
Der Name ist ACFF, All Cultures Football Festival.
Gut, Internet wissen ihr alle, wie man es bedient. Boah, jetzt sind wir schon ziemlich quer durch. Du hast auch in der Schweiz schon vieles angesprochen, wo ich es ein bisschen notiert habe. Vielleicht haben auch die anderen zwei Herren, die so voll in den Sesseln liegen, noch Fragen? Das ist eine sehr lange Kunstgedenkpause.
Ja, es war vor allem eine Mikrofon-Anschaltpause, weil ich jetzt so wirklich am voll rumchillen war. Vielleicht so grundsätzlich persönlich so, bist du zufrieden mit eurer Arbeit? Also ich finde, du tönst mega zufrieden, aber gibt es vielleicht auch Potenzial, was man noch besser machen könnte? Das ist ja dann auch immer spannend zu fragen, finde ich.
Ja, auf jeden Fall gibt es Potenzial. Es ist schon ein bisschen schwierig, alles zu sehen, wo genau. Was sicher ein grosser Punkt ist, ist die Unterstützung. Also wir können sicher hier in der Schweiz noch viel mehr machen, weil Sportbridge ist ein Pionier in Sachen Sport und Entwicklung. 2005, mögt ihr vielleicht erinnern, war das UNO-Jahr vom Sport und der Adolf
Voggi. Wir wissen es alle noch, alle.
Aber der Adolf Voggi, erinnert man sich noch, der war dann für die UNO so ein Spezialgesandter. Okay. Und in diesem Jahr hat man gesagt, hey, weltweit NGOs machen Projekte und nutzen den Sport. Und 2005 ist Sportbridge schon auf dem Feld gestanden und hat der Fußball schon eine Rolle. Und in der Schweiz sind wir eine von die erste wahrscheinlich Organisation gewesen, die tatsächlich dann schon Projekte auf dem Feld hatte. Und wir sind auch international eine von dieser kleineren Gruppe, vielleicht von 100 Organisationen. Wir sind auch in dem Jahrbuch von der UNO, sind wir porträtiert, wo alle die Organisationen, die in diesem speziellen UNO-Jahr Projekte haben gemacht haben, aufgeführt sind. Wir sind Mitglied von Street Football World. Das ist schon mittlerweile eine grössere Organisation in Berlin, die Projekte weltweit, die so Fußball auf Grassroots-Level einsetzen, vereinen. Da kann nicht jeder Mitglied werden. Das ist auch so ein Club, der von vielleicht 120, behaftet mich nicht, Organisationen, wo man muss aufgenommen werden. Und wir werden seit 2010 im Rahmen der offiziellen Programme der FIFA jährlich auch unterstützt, wo man auch Anträge muss machen muss. Und hier vielleicht da kann man ein kleines Kränzchen wenden, deren Organisation, die sonst oft in Kritik steht oder wo man viel Negatives wahrnimmt und so weiter. Das Programm, das die FIFA hier auf die Beine stellt, seit 2010 und ein bisschen vorher, ist wirklich sehr gut. Es wird nicht mit der Gießkanne verteilt, das Geld. Man muss sich bewerben, man ist begleitet. Es hat wirklich Hand und Fuss. Es wird etwas geben, aber es wird auch nicht einfach zu viel geben. Man könnte ja meinen, man macht es nur wegen Image, und das ist wirklich nicht der Fall. Es hat Hand und Fuss. Von dem her, wir sind eine alte Organisation. Was Schwierigkeit aber ist, wenn man Unabhängigkeit geben will, Team in Äthiopien, ist, das heisst, man muss auch Sachen können zulassen können, die einem vielleicht nicht, wo man vielleicht nicht ganz so überzeugt ist, oder man ist nicht ganz sicher, ist das der richtige Weg. Mhm. Oder man hat aber das Gefühl, Sachen sollen schneller gehen. Aber man setzt es ja nicht selber um. Oder? Und wenn man wirklich Unabhängigkeit geben will, dann muss man auch das können zulassen, dass man auch Fehler machen darf. Mhm. Oder auch mal einen Weg gehen, wo man dann später sagt, ja gut, vielleicht geht man wieder ein bisschen zurück. Ja.
Geht es in eine ähnliche Richtung? Du hast ja vorher schon etwas angetönt, jetzt vielleicht noch zum Schluss also ein Ausblick. Einerseits, dass mit dem Praktikum hast du gesagt, das möchte ihr schnell wieder aufgleisen, dass das irgendwie möglich ist. Gibt es irgendwie noch so Eckpunkte auf, wenn es passend zum nächsten, Anführungszeichen, Meilenstein in Äthiopien oder auch in der Schweiz? Oder ist es mehr einfach auch die Konstanz, jetzt können wir behalten über die nächsten weiteren Jahre?
Ja, jetzt haben wir schon Meilensteine, weil wir haben. Durch die Veränderungen vor Ort haben wir den Fokus auf Prävention gesetzt, wo vorher etwas war, wo man gedacht, das wollen wir jetzt noch unser Programm ergänzen drum. Mhm. Und haben schon ein bisschen angefangen und jetzt sind die Veränderungen gekommen und jetzt sind wir voll auf dem. Und dort haben wir so ein bisschen verschiedene Pfeiler. Einer sind die Fußballclubs, die ich ja gesagt habe, die Kinder aus dem Quartier, die oft aus benachteiligten Situationen kommen, können shooten. Wir haben auch einen Karate-Club, wo 50 Buben und Mädchen eben so in einem ähnlichen Rahmen, auch im präventiven Rahmen, Karate machen können. Neu haben wir jetzt auch übrigens einen Mädchenfußballclub. Das ist natürlich sicher ein Meilenstein, den man noch ausbauen möchte. Der nächste Meilenstein wäre vielleicht das grössere, respektive ein zweiter, dass wir noch die gleiche Struktur U13, U15, U17 auch bei den Mädchen hätten. Das wäre natürlich super. Und jetzt sind wir eben noch am Arbeiten mit dieser Schule. Wir arbeiten jetzt vor allem mit einer Schule zusammen, die 250 Schüler hat, wo wir denen im Klassenzimmer, aber auch auf dem Sportfeld sogenannte Life-Skill-Trainings machen. So Lebenslektionen oder Verhaltensgeschichten, wo man irgendwie, sei es vielleicht in der Familie, wegen gewissen Gründen nicht mitbekommt und in der Schule. Die ist auch sehr streng organisiert, dort vielleicht auch kein Raum ist dafür, und wir die dort reingeben. In der Schweiz kennen wir das vielleicht unter dem Namen Schulsozialarbeit, wo noch nicht ein altes Thema ist eigentlich. Und dort gibt es natürlich so etwas gar nichts. Und da probieren wir uns wirklich zu verzahnen, sei es mit der Schule, mit der Familie, mit dem Quartier, mit der Community, um dort überall auch ein bisschen unterstützend zu wirken. Und das ist jetzt ein relativ neues Feld, wo wir jetzt gross am Aufbauen sind. Und da sind die Meilensteine zu sehen in Zukunft. Sei es eben mit der Ausbau des Programms, dass alle Schüler von 11 bis 12 die Möglichkeit haben, unserem Programm neben der Schule teilzunehmen. Sei es dann auch später mit einer zweiten Schule. Also da gibt's noch wieder viel, viel Potenzial.
Da geht es sicher nicht aus.
Nein.
Was mich jetzt einfach noch wundernimmt, dass mit den Mädchen der Frauenfußball in Äthiopien ist absolut cool natürlich. Die Frage ist mir so, wie ist dort halt die Akzeptanz bezüglich Frauen und Mädchen im Fußball? In der Schweiz oder so ist es ein bisschen, naja, es wird langsam besser, aber es ist ja noch weit davon entfernt, dass man da von einer Gleichstellung könnte reden. Ist es ähnlich in Äthiopien oder ist dort so völlig normal, dass dort alle Fußball spielen? Oder?
Nein, es ist, glaube ich, nicht sehr viel anderes wie hier auch. Weil wenn man sich ja an den grossen Vorbildern an das orientiert, Premier League zum Beispiel, dort
hat es Männer dominierend.
Ganz genau. Dort spielt es auch nicht noch keine grosse Rolle.
Ich habe aber auch schon gedacht, anderswo auf Reisen, wenn ich gemerkt habe, ich auf der Straße mit Kids auf Fußball spielen, habe auf der Straße, wo halt selbstverständlich auch einfach Mädchen dabei waren, und ich das mega cool gefunden habe, wo einfach auch ein bisschen überraschend war. Darum hat es mir das einfach noch persönlich kurz Wunder genommen. So, ich denke, wir kommen langsam zum Schluss. Ich habe dir noch das wunderbare, schöne Kuvert geben.
Herzlichen Dank.
Da sind 300 Stutz von unserer Seite drin.
Wow.
Man kann dazu noch sagen, neben der letzten Runde, wo ein Teil vom Geld gekommen ist, ist der Rest vom Geld von unserer Auswärtsfahrt auf Chiasso zustande gekommen, wo wir mit Gar gefahren sind. Dort hat es aufgrund vom Bier- und Sandwichverkauf im Gar haben wir dort noch einen Überschuss gehabt, so dass wir auch dort einen Teil von da noch den Betrag können schön aufrunden, wo wir dir nicht gerne so mit übergeben.
Herzlichen Dank, das freut mich.
Jetzt geht es ja sicher an, dass du auch noch loswerden darfst. Kann man euch auch sonst noch unterstützen? Oder wie kann man sich einbringen? Wie kann man euch Geld geben? Oder keine Ahnung was?
Ja, man kann eigentlich auf zwei Arten. Das eine wäre persönliche Mitarbeit. Und da ist eigentlich vieles möglich. Da richten wir uns immer auch nach den Wünschen und nach den Möglichkeiten, zeitlich oder Kenntnis der Leute. Natürlich ist Mitarbeit im Fundraising immer ein Thema. Also Leute, die auch Gesuche schreiben. Aber man kann sich auch anders engagieren. Man kann auch mithelfen in der Administration des Vereins oder man kann auch Events organisieren. Die Idee war immer, Sport & Bridge ist eine Plattform für Leute, die sich engagieren wollen. Wenn dir oder du also mit deinem Kollegen oder Kollegin die Idee hast, man sollte eigentlich hier in meiner Region schon lange mal irgendwie das und das anbieten oder ich werde hier Jonglierkurse anbieten für andere und so, dann musst du nicht unbedingt einen Verein gründen und alles noch das Zeugs machen. Komm zu Sport & Bridge, kannst das unter unserem Dach machen, wir können auch unsere Kommunikationskanäle brauchen, auch unsere Strukturen, wir können auch so eine Art Defizitgarantie können wir anschauen, oder, dass du am Anfang beim Pilot nicht auch noch muss Sponsoren organisieren und so weiter. Also da unterstützen wir auch für Leute, die wollen, selber aktiv werden und etwas machen. Natürlich so ein bisschen im Zusammenhang Sport the Bridge. Sport verbindet, bringt Menschen zusammen, schafft Begegnungen. Das ist sehr, sehr gut möglich. Also man kann mitmachen beim Administrieren des Vereins, das läuft. Man kann aber auch selber neue Projekte anreissen, machen. Die Gelegenheit geben wir. Für die finanzielle Unterstützung, sei es Spenden oder so, ist natürlich immer sehr wichtig. Da kann man direkt mit mir in Kontakt treten über info@sportthebridge.ch oder dort auf der Webseite hat es auch natürlich die Informationen, wenn man direkt ein bisschen Spende entrichten will. Ich finde es eigentlich noch interessant, dass ich selber auch eine Firma und ich finde es noch interessant für kleinere und mittlere Firmen, die dann etwas machen wollen, sagen wir ein soziales Engagement, vielleicht nicht nur regional, sondern auch sagen, im Bereich Entwicklungszusammenarbeit im Ausland etwas unterstützen. Dann fragt man sich vielleicht auch, was kann ich, wo, wem gebe ich Geld, oder? gebe ich es denen und denen, aber die haben irgendwie die zahlen Löhne oder haben irgendwie 50 Mitarbeiter. Was macht denn meine kleine Spende aus eigentlich? Und mit Sport the Bridge hat man eine Organisation, die internationales Renommee hat. Also der IOC hat uns mal ausgezeichnet. Internationales Renommee, eine lange Geschichte, viel Erfahrung. Und jeder Franken geht dort her, wo der, der den Franken gibt, sagt, dass er her soll gehen. Und von dem her ist das eigentlich sehr auch noch interessant, auch für Firmen uns können zu unterstützen oder da einen Weg zu finden, sozusagen auch die Unterstützung zu bieten.
Ja, wir werden das sicher bei uns alles noch verlinken. Sport the Bridge, da erfahren wir noch alles mehr, was wir jetzt nicht können loswerden können. Und sonst denke ich, dass wir jetzt nach, keine Ahnung, gefühlt 3/4 Stunde, eine Stunde bei über 30 Grad und 90%iger Luftfeuchtigkeit mal zu einem Ende kommen. Ich danke dir vielmals, Thierry, bist du da zu uns gekommen für die erste Podcast-Folge von uns. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spass gemacht.
Ja, es war super gewesen. Merci vielmals.
Sehr gerne. Oliver, dir und ich selbstverständlich für die grandiose Technikarbeit.
Ja, das Pfeifen ist nicht von mir, das ist einfach cool.
Und natürlich auch an Sebastian für seine, keine Ahnung, Freestyles und Fachkompetenz.
Schon easy, Spass gemacht, schon easy.
Am Schluss natürlich auch noch ein Danke für Kanal K, das darf ich auch noch sagen, als wir hier in diesem Studio dürfen unseren laienhaften Podcast in einer sehr guten Qualität aufnehmen. Mein Name ist Diego, wir hören uns wahrscheinlich dann Mitte August wieder, wenn die Promotion League angefangen hat und wir erst ein bisschen darüber reden, was uns dort auf so uns zukommt und was jetzt noch passiert ist. Bis dann, macht's gut!